Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein als die meisten Leute um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen beim neuen geistlichen Lied auf der Funkfrequenz 364,3. Nein, wir sind hier natürlich wieder bei Ausgeglaubt, aber tatsächlich beim neuen geistlichen Lied gelandet. Manu, was hast du uns da eingebrockt? Sind wir beim Kinderlied gelandet?
Ja, irgendwie schon. Also ich begrüße alle lebendigen Fische ganz herzlich und freue mich eigentlich irgendwie ganz schelmisch auf diese Folge, weil sie sich eben auf ein Lied bezieht, das mir doch sehr vertraut war in meiner Kindheit, muss ich sagen.
Du, als du das jetzt vorgelesen hast, musste ich die ganze Zeit an Jede Zelle denken. Kennst du dieses Lied?
Fällt das irgendwie für dich so in die gleiche Kategorie, oder was?
Na, ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine ganz eingängige Melodie. Und ich habe dich jetzt, ja genau, meines Körpers ist.
Ja genau, so geht's. Jede Zelle meines Körpers. Ja, es hat so ein bisschen was. Es ist halt so dieses chortaugliche, Songwriter-mäßige Lied. Ja,
also man denkt doch direkt an einen Kinderchor, der einen ziemlich sperrigen Text singen muss.
Und
ich glaube, es ist auch ein Kinderchor, oder?
Ja, genau. Es kommt aus der Kinder- und Jugendchorbewegung. Und tatsächlich hat unsere Tochter, als sie mich bei den Vorbereitungen ertappt hat, hat sie den Titel gesehen und hat gesagt, ja, da hat jemand was falsch geschrieben, da fehlt ein I, es steht sei ein lebendiger Fisch und so. Und dann habe ich ihr dann erklärt, was man mit der deutschen Sprache alles anstellt, um die Silben passend zu machen. Es ist allerdings, würde ich jetzt mal sagen, ich habe ja keinen fachkundigen Blick oder so, aber es ist nicht das schlimmste Lied, was die Reime betrifft eigentlich. Es geht schon insgesamt einigermaßen, von der Sprachrhythmik her geht es schon noch einigermaßen auf, ja.
Also soweit ich das abschätzen kann, glaube ich das, ja.
Ja.
Aber Manu, vielleicht mal so, wie bist du um Himmels Willen auf die Idee gekommen, dass wir über dieses Lied sprechen sollten?
Ja, ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, wir bewegen uns ja so auf die Neuzeit, auf die Gegenwart zu. Und ich habe mir so überlegt, welche Lieder denn, wir haben uns mit traditionellen Kirchenliedern beschäftigt, wir haben über Gospel gesprochen, der natürlich hineinreicht bis in unsere Gegenwart. Aber dann habe ich mir so überlegt, was ist denn so zwischen dem modernen Worship, wie wir ihn kennen und auch noch zur Sprache bringen werden in der Staffel. Was ist denn dazwischen oder davor noch so passiert? Welche Lieder kann ich mich erinnern, die so wahrscheinlich so 80er Jahre oder vielleicht sogar ein bisschen vorher noch 70er Jahre en vogue waren? Und da ist mir jetzt vor allem dieses Sei ein lebendiger Fisch in den Sinn gekommen. Das hat man bei uns, ja wirklich, das haben wir in der Jungschar, wie das hieß, haben wir das raus rauf und runter gesungen. Das kann man auch dann so, so mit der Gitarre begleiten und dann so richtig so. Weißt du, es hat
Ich kenne schon auch solche Lieder. Ich kenne schon auch solche Lieder aus der Jungschar. Ich war da ja auch dabei. Dieses Lied kannte ich jetzt nicht. Aber was du angesprochen hast, ist ja tatsächlich so eine ganze Epoche, die unsere deutschen Freundinnen und Freunde ja die Zeit des neuen geistlichen Liedes, also NGL, nennen. Und das reicht so von den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre hinein. Und da scheint das ein wichtiger, nämlich auch sehr früher Song zu sein, der tatsächlich von einem Jugendchor ja auch aufgeführt wurde und dadurch bekannt geworden ist.
Ja, genau.
Aber vielleicht so, darf ich mir vorstellen, dass Klein Manu in der Jungschar saß und gesungen hat, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Oder war das etwas, was du erst so später kennengelernt hast und irgendwie gehofft hast, dass es deine Kinder mal singen würden?
Nein, nein, ich habe das, also du hast dir das ganz richtig vorgestellt. Ich habe da wirklich als Junge mit 9, 10, 11, 12 Jahren und wahrscheinlich auch noch in die Teenagerzeit hinein, habe ich das Lied natürlich gesungen in der Jungschar, an Jungschar-Nachmittagen, im wie hieß das, Pfingstlagern und so. Da haben wir das aus voller Kehle geschmettert. Und wenn wir nachher werden wir ja vor allem dann inhaltlich sprechen und die Musik an sich wahrscheinlich nicht mehr zum Thema machen. Das ist ja auch wirklich nicht unsere Spezialität. Aber was doch auffällt bei dem Song, ist die Rhythmik der Strophen, die irgendwie noch Spaß macht zu singen, weißt du? Man hat dann so, im Refrain geht so ein bisschen, sie ist so ein bisschen länger gezogen, sei ein lebendiger Fisch und so. Und dann in den Strophen, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Das hat so ein bisschen fast was Marschmäßiges, weißt du?
Doch, ja, voll,
aus eigener Kraft, so nie ein lebendiger Fisch. Es wiegt irgendwie so das Lied.
Oh, herrlich.
Man konnte sich das wahrscheinlich aufgrund der markanten Rhythmik auch recht gut merken. Also das ist ziemlich eingängig und witzigerweise auch, nachdem ich das jetzt 30 Jahre nicht gesungen habe, ich müsste wahrscheinlich nur einige wenige Male aufs Blatt schauen und könnte das sonst auswendig zitieren. Also oder singen zumindest,
Und wir haben es jetzt zum ersten Mal in dieser Staffel, glaube ich, wirklich mit einem Kinderlied zu tun, gell?
Ja, ich denke schon, das ist, also vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Das Lied stammt von Margarete Birkenfeld oder Margret Birkenfeld in Bochum.
Auch genannt die Tante Margret.
Genau, Tante Margret oder noch kürzer und schlimmer, Tama wurde die genannt. Genau, das ist
MC Tama.
MC Tama, ja.
Vocals auch gehabt.
Ja, genau. Nee, also das, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, war das wirklich eine ganz bemerkenswerte Figur, eine sehr wichtige Figur für diese Jugendchor-Bewegung, die sich da entwickelt hat in den 70er Jahren oder so. Die Frau ist sehr alt, fast 100 Jahre alt geworden und erst 2019 verstorben, hat jahrzehntelang Jugendchöre in Deutschland geleitet, also Kinderchöre zuerst, dann auch Jugendchöre und ganz viele auch deutsche christliche Liedermacher und Liedermacherinnen gehen eigentlich oder wurden von ihr inspiriert oder gingen aus dieser Chorbewegung hervor, die sie ganz wesentlich geprägt hat. Also witzigerweise, ich bin da auf Namen gestoßen. Da schäme ich mich jetzt fast ein bisschen, das zu sagen, aber es ist zum Beispiel eine Frau, die sehr stark geprägt wurde von dieser Margret Birkenfeld, das war die Hella Heitzmann. Und da war ich sogar noch an Konzerten als Jugendlicher. Das ist so eine christliche Popmusikerin, die damals doch schon in die Jahre gekommen war und so Dinge gemacht hat, die sicher hart an der Grenze zum Schlager waren. Und ich weiß noch, dass ich mich da als junger Teenager von ihr doch noch einmal verzaubern ließ. Ja. Ich durfte halt bei den anderen großen Acts durfte ich ja nicht in die Konzerte gehen. Das ist eine der großen Regrets, die ich mit ins Grab nehmen werde, dass ich zum Beispiel Michael Jackson nie live erlebt habe.
Ja.
Obwohl der ja wirklich in meiner Jugendzeit seinen Zenit erreichte und in Zürich und Basel aufgetreten ist. Habe ich immer verpasst, dafür habe ich Hella Heitzmann gehört, ja.
Super, super. Hey, aber ich habe wirklich gesehen, ich meine, die Frau muss unglaublich produktiv gewesen sein, also
Wahnsinn.
Die Tama, weil die hat 600 Schallplatten aufgenommen. 600 Schallplatten
ja.
Und davon alleine 160 Schallplatten für Kinder. Das muss unglaublich sein, oder? Also wahrscheinlich hat die so jedes dritte Kinderlied, das irgendwann zwischen 1960 und 1990 rausgekommen ist, mitproduziert,
ja,
oder?
Das ist eine Wahnsinnsproduktivität und auch diese ganze Kinderchor-Bewegung ist ja schon in den 70er Jahren enorm angewachsen. Da sind buchstäblich deutschlandweit hunderte von Chören unterwegs gewesen mit tausenden von Sängerinnen und Sängern insgesamt. Also das hat schon echt Fahrt aufgenommen in diesen, ich sage jetzt mal vor allem sicher, in diesen pietistischen und Gemeinschaftskreisen in Deutschland.
Ja,
da war
ja.
das ganz, ganz prominent. Und es war also jetzt im Nachhinein, wenn man das hört, dann klingt das natürlich sehr altbacken und man belächelt das auch schnell einmal, aber die waren, ich sage jetzt mal, in ihrem Milieu waren das durchaus Trendsetter oder Revolutionäre, also die haben auch Kritik von traditionellen Kirchen provoziert, weil sie sich eben diesen teilweise auch amerikanischen popmusikalischen Einflüssen geöffnet haben. Auch wenn das jetzt im Rückblick, das klingt ja wirklich so ein bisschen halt nach so Gitarren-Singer-Songwriter-Sound, aber das war damals doch schon recht on the edge, sag ich mal.
Ja. Okay, krass. Ich meine, das ist ja sowieso immer wieder erstaunlich. Das hatten wir ja schon bei den Spirituals und Gospel-Songs, wo wir gesehen haben, dass es Menschen gibt und Kirchen gibt, die sich über Dinge aufregen können, wo wir uns heute nur noch die Augen reiben.
Ja, verrückt, gell? Das ist...
Ja, und ich habe dann aber auch ein bisschen überlegt, es gab zu meiner Jugend so eine größere Bewegung in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das waren diese T-Shirts, die sie immer anhatten, diese bunten T-Shirts mit Musiknoten drauf und das heißt Adonia.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja, und das ist eine parallele Entwicklung, könnte man sagen, oder parallel nicht ganz. Die deutsche Kinder- und Jugendchorbewegung, die hat früher gestartet und Adonia ist dann irgendwie, wann war das?
Ich glaube, so ab den 80er Jahren,
ja,
oder?
Genau, so 1979 auf den Plan getreten, wurde von Markus Hottiger gegründet in der Schweiz und hat sich auch rasant ausgebreitet. Also inzwischen finden da jährlich 40 Camps statt, Musical Camps. Da werden richtige Musicals einstudiert, eben mit Solo-Gesängen, mit Chorgesängen, mit Tausenden von Teilnehmern. Und ich kann mich erinnern, weil das gibt es auch schon seit Jahrzehnten, gibt es dann immer einmal im Jahr ein Adonia-Abschlusskonzert mit teilweise 1000 und mehr Menschen im Chor. Also es ist ein riesen
im Chor,
ja.
Mehr als 1000 Menschen im Chor.
Das ist echt verrückt. Also das gehört, weltweit gehören die Adonia Abschlusskonzerte zu den größten Chören weltweit überhaupt. Und das ist auch, muss man jetzt sagen, selbst
Die Frage ist, ob das noch ein Chor ist oder schon eine Demo, oder?
Ah, ja, ja.
Ich meine,
ja, ja,
1000 Leute, man, das ist ja...
Genau. Aber es ist halt in dem Sinn, es ist wirklich halt noch ein Chor, weil die ein festes Programm einstudiert haben
ja,
und das dann mehrstimmig oft noch zum Besten geben. Und das ist, auch wenn einem die Musik jetzt nicht unbedingt behagen mag, es ist sehr beeindruckend. Und natürlich sind da vor allem Kinder und Jugendliche dabei. Und für die Eltern, also für die Kinder und Jugendlichen selbst auch, ist das ein Wahnsinnserlebnis. Und für die Eltern natürlich auch, die da dann die Wucht eines solchen Chores mitkriegen. Ja, und das ist dann auch wieder nach Deutschland zurück oder übergeschwappt, sage ich jetzt mal, die Adonia-Geschichte. Aha. Inzwischen gibt es in Deutschland auch eine vergleichbar große Adonia-Chor-Arbeit. Man könnte eigentlich sagen, dass so die deutsche Kinder- und Jugendchorbewegung über Adonia in Deutschland immer noch so eine gewisse Fortsetzung findet. Ja.
Ah, wow. Okay. Aber das ist schon eher, sage ich jetzt mal so, ein bisschen freikirchlich geprägt, oder?
Adonia ist eindeutig so verbreitet in Freikirchen, in den traditionelleren Freikirchen, FEG, Freie Evangelische Gemeinde, Krishona und so. Da wurden auch die Jugendlichen und die Kinder sehr ermutigt, an diesen Chorlagern teilzunehmen. Das war eine gute Gelegenheit, seine Kinder einmal für eine Woche loszuwerden mit einem guten Gewissen und der festen Überzeugung, dass sie da nicht irgendwelche krummen Dinger drehen.
Komm, wir schicken die Kinder in eine Freikirche, dann haben wir Freizeit.
Ja, genau.
Na gut, wunderbar. Hey, aber nachdem wir das jetzt alles wissen, könnten wir ja mal so ein bisschen auch auf den Inhalt dieses Songs eingehen.
Ja.
Ja, ich meine, wo wollen wir anfangen? Wollen wir beim Refrain anfangen?
Ja, ja, das könnten wir. Das ist
ja schon so der Ohrwurm zusammen, der mir seit heute Morgen nachläuft. Ich habe mir natürlich das Lied nochmal angehört und seitdem summe ich die ganze Zeit. Also von dem her, das ist mindestens eingängig. Ja, also sei ein lebendiger.
Ja. Das muss ich noch einwerfen, bevor ich das vergesse. Es gibt ja, das Lied ist wirklich verbreitet gewesen in den so erwecklichen, hochreligiösen Kreisen in Deutschland und in der Schweiz. Und es gibt, ein Beweis dafür ist, dass es sogar von einer christlichen Punk-Rock-Band eine Punk-Version von Sei ein lebendiger Fisch gibt. Also von Snapnose. Man kann das auf YouTube reinziehen und ich spiele mit dem Gedanken, am Ende dieser Folge noch ein paar Takte aus dieser Coverversion von Snapnose einzuspielen, dass man mal merkt, wie sich das in Punk anhört, dieses Lied.
Okay, also dann wissen jetzt unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es von jetzt an nur noch bergab geht.
Ja, genau. Genau, du wolltest den Refrain lesen, ich habe dich unterbrochen,
ja, Stefan. Ja, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn.
Ja.
Ja, ich meine, mal kleine Frage, auf diese Fischmetapher kommt man ja jetzt auch nicht einfach nur so, oder?
Also... Ja, also ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt nicht vertieft, aber das wäre natürlich eine interessante Frage. Natürlich, der Fisch ist eines der ältesten Symbole für das Christentum, Ichthys, diese Symbolik. Aber woher das jetzt stammt, dieser lebendige Fisch, der eben nicht mit, sondern gegen den Strom schwimmt. Ich bin dem nicht auf den Grund gegangen. Hast du da eine Ahnung oder?
Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob die stimmt.
Okay.
Als ich Kind war, gab es bei den Autos hinten auf dem Kofferraum diese Aufkleber.
Ja.
Und angefangen hat das Ganze mit dem Fisch, also diesem ziemlich abstrakten, reduzierten Fisch. Und das war so ein Zeichen dafür, ich bin auch Christ, ich bin ein christlicher Autofahrer, du kannst mich auch rechts überholen, ich hupe nicht. und dann kamen die nächsten Fische, das waren dann Haifische, die Fische gegessen haben. Das war auf den Autos drauf, die man nicht rechts überholen sollte.
Ja.
Und dann gab es aber eben auch Fische, wo ein kleiner Fisch gegen ganz viele andere kleine Fische anschwimmt, die ihm entgegenkommen. Und ich glaube, das waren dann so diese revolutionären Christen. die wahrscheinlich in diesen Kinderliederbewegungen mit drin waren.
Ja, das ist jetzt aber schon fast eine Verschwörungstheorie. Aber ja, also das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja der Zusammenhang, der jetzt sich mir auch ein bisschen aufgedrängt hat, eben dass das aus diesem typischen Symbol für das Christentum kommt. Das ist ja eigentlich eben das griechische Wort für Fisch, Ichthys, ist gleichzeitig ein Akronym für, genau. Für was ist es, für Chiro,
Jesus Christus Soterhymon.
Ja, genau, Jesus Christus, oder? Unser Herr. Und das wurde quasi in den, ich glaube, das geht bis auf die
Retter,
Katakomben.
Oder? Soter ist Retter.
Ja, Soter, ja, genau. Aber das geht, glaube ich, im Christentum bis auf die Zeit zurück, in der sich Christen in den Katakomben aufgehalten haben, während Verfolgungen und so weiter. Also das ist uralt und wurde dann aufgegriffen und eine Zeit lang, du hast schon recht, ist jeder Christ, der was auf sich gehalten hat, ist mit so einem Kleber am Auto rumgefahren. Ja, wir hatten das auch.
Ja, und dann gab es doch aber auch diese Haifischkleber und dann doch eben auch diese mit den kleinen Fischen und dem Fisch, der dagegen schwimmt. Ja, also deswegen, das könnte schon sein, Manu, recherchier da mal, setz mal dein ganzes Team drauf an.
Ja,
also mach dazu mal.
Ja, die Frage ist,
Schwerpunkt.
Also, genau, die Frage ist jetzt Huhn oder Ei, also ist das Lied von diesen Fischen inspiriert oder umgekehrt?
Ja, auf jeden Fall kann man sagen, beide haben... Ja, auf jeden Fall haben beide auch ein Marketingproblem, oder? Also wenn wir uns jetzt an den Tisch setzen und wir überlegen uns, hey, was wäre ein cooles Tier, um irgendwie christlichen Glauben zu promoten, dann wäre jetzt Fisch schon nicht so das Erste, oder, was uns in den Sinn kommen würde.
Ja.
Ich meine jetzt irgendwie ein süßes Pony oder ein Panda-Bär oder irgendwie sowas wären doch schon besser geeignet als ein Fisch. Also ich meine, wer will ein Fisch sein?
Ja, okay, aber wir kommen ja jetzt auf die inhaltlichen Geschichten zu sprechen und da muss man sagen, da passt das Bild halt sehr gut. Das kriegst du mit kaum einem anderen Tier mit hin, auszudrücken, dass es eben um eine Existenz im Widerstand geht oder um eine Existenz, die nicht mit der Masse mitgeht, sondern auch den Mut findet, quer zu stehen, den Mut findet, herauszustechen aus der Masse und so. Das kann man mit dieser Metapher von einem Fisch, der gegen den Strom schwimmt, kann man das halt schon sehr gut ausdrücken. Also ein Vogel, der aus dem Schwarm ausschert, oder so, das ist nicht gleich eingängig irgendwie.
Weißt du, vielleicht denken wir auch wieder viel zu theologisch, wenn wir sagen, naja, der Fisch ist da irgendwie reingekommen, weil das ein altes christliches Symbol war. Vielleicht ist der Fisch auch tatsächlich über die Jugendbewegung reingekommen, weil dieser Spruch, der dann in Strophe 1 kommt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Den kennt man ja aus, ich sage jetzt mal so, Protest und Jugendbewegung auch.
Ja, das stimmt. Das erinnert mich sogar fast ein bisschen an die Corona-Schlafschafe oder so. Das ist ein ähnliches
Ich meine, Schlafschafe ist jetzt auch wieder ein mega Scheißbild, oder?
Ja.
Weil, also gegen Schafe ist niemand und Schafe, die schlafen, sind mega süß. Also ich wäre gerne ein Schlafschaf. Aber ich meine jetzt das mit dem toten Fisch, der sich einfach nur noch treiben lässt, das ist schon ein ziemlich gutes Bild. Und ich glaube auch, dass vielleicht die Grundidee dieses ganzen Songs tatsächlich davon angesteckt gewesen sein könnte. Also dass man quasi sagt, ja, es gibt die toten Fische, die lassen sich einfach treiben, das ist so die tote Masse, die sich bewegt. Und dann gibt's aber die lebendigen Fische, die selbst ihren Weg wählen, auch gegen diesen Strom.
Ja. Ja, und jetzt, das war jetzt vielleicht ein allzu negativer Einwurf mit den Schlafschafen, da können wir dann auch nochmal drauf zurückkommen inhaltlich, weil das ist jetzt schon ein kritischer Einwand dann gegen das Lied. Man kann das, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch zuerst mal stark machen und sagen, das ist ja auch eine, wie soll ich jetzt sagen, den das ist ja auch ein Zug, den man sich vielleicht von seinen eigenen Kindern oder für seine eigenen Kinder auch wünscht, dass sie den Mut haben, nicht einfach sich vom Konformitätsdruck von irgendwelchen Subkulturen und Jugendbewegungen einnehmen zu lassen, jeden Scheiß mitzumachen und so, sondern dass sie irgendwo, dass sie sich selbst genügend kennenlernen und genügend eigene Überzeugungen ausbilden, um auch den Mut zu finden, zu sagen, ja, da mache ich jetzt nicht mit. Und wenn ihr das alle toll findet, den jetzt von mir aus jetzt, das kleine Mädchen zu hänseln oder zu mobben oder den Jungen in den Mülleimer zu stecken in der großen Pause oder so, dann da mache ich jetzt nicht mit. Oder da widersetze ich mich jetzt, selbst wenn ich dann blöd dastehe oder wenn man mich als Spaßbremse betitelt oder was auch immer. Das wird man sich ja ein bisschen wünschen, weißt du, für die Kinder eine Art von, eine gesunde Art der Widerständigkeit. Weißt du, was ich meine?
Genau. Ja, das verstehe ich gut. Und genau das wird ja dann auch nochmal aufgegriffen in dieser zweiten Strophe, wo es heißt, habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein als die meisten Leute um dich her. Ja. Und dann auch wenn die sagen, ah, du bist doch nicht ganz normal, dann frage nur danach, was eigentlich der Herr will.
Ja, das ist wieder What would Jesus do an dieser Stelle, gell?
Ja, vielleicht ist das tatsächlich so eine Frühform von What Would Jesus Do? Aber irgendwo kann man ja auch sagen, jetzt ich versuche in diesem Positiven zu bleiben, das du gerade angeboten hast. Da hat jemand einen inneren Kompass, der stärker ist als das, was jetzt gerade so das Umfeld als Normalität ihm aufzwängen will. Da hat jemand eine eigene Orientierung in etwas Größerem, als jetzt nur immer jeden Scheiß mitzumachen.
Ja, genau. Genau. Und ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, woran die Margret Birkenfeld gedacht hat, als sie das gedichtet hat, aber vom Alter her hat sie natürlich als kleines Kind auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs noch erlebt und es kann durchaus sein.
Ja, als Teenager,
dass,
oder?
Ja, als Teenager sogar. Es kann durchaus sein, dass ihr schon auch halt diese Bonhoefferschen Beispiele noch im Hinterkopf waren, so diese Beispiele von einzelnen wenigen Menschen, die eben da auch in der NS-Zeit gegen den Strom geschwommen sind, sich das sogar einen hohen Preis haben kosten lassen, bereit waren, ihr Leben zu geben dafür, dass sie eben nicht tun, was alle anderen tun, sondern sich dem aktiv widersetzen. Das kann schon sein, dass auch noch etwas davon irgendwie ins Lied eingeflossen ist.
Ja, und ich meine, es war ja auch die Zeit der Jugendbewegungen, der Studentenbewegungen, wo ganz viele ihre Eltern und teilweise auch Großeltern gefragt haben, was habt ihr eigentlich getan in dieser schrecklichen Nazi-Zeit? Was war euer Widerstand oder eure Schuld auch? Ja. Und ganz viele waren ja nicht bereit, darüber zu sprechen. Also es war eine Zeit, in der sich viele Jugendliche und Heranwachsende auch gesagt haben, so wollen wir nie sein, wie die Gesellschaft unserer Eltern war, oder als die jung waren. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass dieses Motiv nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, dass das durchaus auch politisch gedacht war.
Ja, das kann ich mir auch denken. Und ich habe doch auch wenig Mühe, das in die Gegenwart zu nehmen oder auf die Gegenwart zu beziehen. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch, und das ist ja auch ein bisschen etwas Paradoxes, gell, dass wir in einer Zeit leben, jetzt heute, in der Diversität und die eigene Stimme zu finden enorm groß geschrieben wird. Also es, quasi, das ist so ein bisschen das Mantra eines jeden Disney-Films. Ja. Du musst deine eigene Stimme entdecken, deinen eigenen Weg gehen und so. Aber de facto muss man dann schon sagen, es gibt auch unter Kindern und Jugendlichen in unserer Zeit noch einen teilweise beträchtlichen, Konformitätsdruck, Druck, zumindest in gewissen Subkulturen oder Milieus drin. Das kannst du auf TikTok auch ein bisschen beobachten, dieses Paradox zwischen ich erfinde mich auf TikTok oder auf Instagram neu und gebe mir einen ganz individuellen Ausdruck und gleichzeitig diese Millionen an Nachahmungstätern, die da irgendwie, genau, wenn ein Lied oder ein Tanz oder ein Sketch gut funktioniert, dann wird er von Millionen einfach nachgemacht. Also das ist ja auch nicht unbedingt das, was man unter Individualität versteht. Also ich kann das schon auch in unsere Zeit übertragen und sagen, das hat ja in unserer Zeit auch seine Berechtigung, sich von einer Peer Group nicht jetzt völlig einnehmen zu lassen, gell?
Ja, also einerseits könnte man das natürlich auch so verteidigen, dass man sagen könnte, naja, das sind doch letztendlich Social Media vermittelte und ermöglichte Chancen, eine Gemeinschaft mit Menschen zu erleben, die man nicht vor Ort hat und die man nicht sieht. Also quasi, wenn halt jetzt alle diesen Tanz machen und ich mach's auch, dann gehöre ich auch zu was dazu. Was jetzt irgendwie auch ein bisschen meine kleine Schulklasse oder was auch immer transzendiert, wenn man so will.
Ja.
Und das finde ich das Schöne dran. Wo ich tatsächlich sowas wie einen neuen Mainstream sehe, ist diese ewige Protesthaltung. Also ich glaube tatsächlich, dass meine Jugend ziemlich unpolitisch war im Vergleich zu der Jugend, die jetzt lebt. Also und dass eigentlich der neue Mainstream darin aufgehoben wird, dass man im Protest ist zu der Gesellschaft, die gerade ist. Sei das jetzt wegen Klimadebatte, sei es wegen Geschlechtergerechtigkeit, sei es wegen veganem Lebensstil oder was auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall ist so irgendwie das neue Role Model junger Menschen, mindestens denke ich das, seit ich bei Konfirmationsgottesdiensten wieder dabei war, scheint irgendwie so zu sein, wir sind gegen das, was ihr aufgebaut habt und wollen es anders machen.
Ja, das dreht ja jetzt aber die ganze Geschichte nochmal irgendwie 180 Grad weiter, weil man jetzt sagen könnte, quasi das mit dem Strom schwimmen wäre ja dann das Teil dieses allgemeinen Protestklimas zu sein, und gegen den Strom zu schwimmen würde dann heißen, sich auch mal einen Protest auszulassen oder so. Also
ja, oder zum Beispiel auch mal in die Ferien zu fliegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass da ein echter Druck auch herrscht.
Ja.
Oder eine Angst da ist, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht korrekt sind. Wo man nicht weiß, wie man jetzt jemandem mit schwarzer Hautfarbe richtig sagt, und dann sagt man lieber nichts. Weißt du, solche Dinge.
Ja.
Ich glaube so, dieses frisch von der Leber und sagen, was man denkt und sagen, was man wirklich fühlt, nicht was man denkt, was man fühlen sollte oder so. Ich glaube, das sind schon noch wichtige Themen.
Ja.
Aber die zeigen sich eigentlich gerade darin, dass das Konformistische darin besteht, dass es immer vorgeben muss, individuell zu sein. Nichts darf einfach übernommen werden. Alles muss reflektiert werden. Ich muss sogar erklären können, warum mein Mittagessen sich aus den Bestandteilen zusammensetzt, aus denen es sich zusammensetzt, etc.
Ich muss
erklären, warum ich wo Urlaub mache und was ich mir dabei gedacht habe, welche Schuhe ich trage und ob das echtes Leder ist oder nicht. Also natürlich ist es nicht in allen Milieus so, der Jugendlichen. Es war auch nie alles immer milieuübergreifend gleich in Jugendbewegungen. Ja. Aber ich glaube schon, das ist so eine fast schon neue Form, mit der wir konfrontiert sind, die ganz, ganz anders funktioniert, als das in deiner oder meiner Jugend war.
Ja, und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du sagen, diese Stimmungslage oder diese Großwetterlage, die kann auch dazu führen, dass sie Individualität ein Stück weit unterbindet oder abschnürt, dass man dann das Gefühl hat, ich muss da jetzt irgendwie mitmachen und sich nicht mehr frei fühlt, seinen eigenen Stil und seine eigenen Überzeugungen zu entwickeln und dazu auch zu stehen. So, dass,
Ja, genau. Also dass quasi Individualität eher dadurch bedroht ist, dass Individualität etwas ist, was ständig performt werden muss.
Ah, ja. Mhm. Ja. Ja, also eben, das wären jetzt Möglichkeiten, irgendwie die Botschaft dieses Liedes, und das kann man vielleicht sagen, dass, um das noch löblich zu erwähnen, das Lied hat eine sehr, sehr klar identifizierbare Botschaft. Das wird man ja dann später.
Ja,
ich meine jetzt einfach, weißt du, dass bei ganz vielen neueren Worship-Songs und so, da wird einfach, da werden quasi einfach 12 flotte, wackere Metaphern in den Mixer geschmissen und dann wird einmal kräftig gerührt. Mhm. Und was dann rauskommt, ist König, Fels, Freund und Hirte und dann
Wasser. Wasser.
Und dann quasi die richtigen Akkorde dazu und fertig ist der Hit. Genau. Und es ist nicht, bei vielen Songs ist nicht so richtig deutlich, ja, was ist denn da das Anliegen dahinter? Genau. Was war das Motiv hinter dem Lied? Ja. Und das ist hier sehr, sehr stringent eigentlich durchgezogen von A bis Z. Es geht um eine alternative Lebensweise im Namen Jesu. Es geht um ein Leben in einem gewissen Widerstand gegen das Diktat der Masse im Namen des christlichen Glaubens. Das zieht sich durch das ganze Lied durch. Das ist völlig zweideutig. Ja.
Ja, genau. Und vielleicht ist auch das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, dann in dieser letzten Strophe, oder? Jetzt haben wir quasi zwei Strophen gehabt, plus einen Refrain, der ständig wiederkommt, der die Jugend quasi motivieren soll, einen eigenen Weg zu gehen, selbst zu denken, sich auch mal gegen den Konformismus zu wehren. Und dann kommt die dritte Strophe und eigentlich haben wir doch darauf nur gewartet. Da heißt es dann doch, aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Und da denkt man schon so, wirklich, wirklich, ist es so einfach? Weil bis jetzt konnte man ja noch so ein bisschen das Gefühl haben, es geht echt darum, ein eigener, selbstständiger Mensch zu sein, der eigene, selbstständige, verantwortete Entscheidungen trifft und einen eigenen, vielleicht noch nie beschrittenen Weg findet. Und dann muss am Schluss trotzdem wieder diese Jesuskeule kommen, die irgendwie alles niederknüppelt, was da ist an eigenem, an Individualität, an dem, was Menschen so großartig macht, und holt es dann quasi damit ein, dass ich wieder höre, dass ich total machtlos bin und ohne den Herrn gar nichts tun kann. Und das Beste, was ich aber tun kann, ist zu glauben, dass Jesus Sieger ist.
Ja, das ist jetzt witzig, wie du das wahrnimmst, weil ich nehme das völlig anders wahr, auch wenn ich jetzt kein großer Fan der dritten Strophe bin. Aber ich habe das Gefühl, das Anliegen war, am Schluss eine Entlastung auszusprechen. Quasi, wenn jetzt die ersten beiden Strophen einen gewissen Druck aufbauen, jetzt finde doch den Mut, anders zu sein, steh auch auf, selbst wenn andere dich als nicht ganz normal bezeichnen und so, schwimm gegen den Strom, und dann wird am Schluss wird quasi der Druck ein bisschen rausgenommen und gesagt, ja, aber es ist schon klar, das kriegst du selber nicht hin, das musst du nicht aus dir selbst herauspressen, sondern dieser Mut, das ist etwas, was Jesus dir schenkt. Weißt du, das, was mir in den Sinn kommt, eine Parallele, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber in Traugottesdiensten, ich habe das immer wieder, ich habe ja unzählige Paare getraut in meiner Zeit als Pastor, und immer wieder war die Frage, was genau sagt der Bräutigam und die Braut dann als Trauversprechen, weil traditionell ist ja, man sagt, ja, ich will. Und also willst du diese Frau als deine Gemahlin lieben und treu sein und so
Ehren
weiter.
Oder? Und genau.
Ja. Und dann sagt der andere Partner, ja, ich will. Und zumindest in meinen Freikirchenkreisen war es sehr, sehr üblich zu sagen, nicht zu sagen, ja, ich will, sondern ja, mit Gottes Hilfe.
Ah, das, doch, aber das kenne ich schon auch. Ja, das kenne ich schon auch.
Ja, das fand ich, klar. Weil da haben wir immer diskutiert drum. Ich fand das noch witzig und ich sehe da jetzt ein bisschen bestimmte Parallele drin, dass man quasi nicht, man kann das ganz verschieden lesen, weißt du? Man kann jetzt sagen, ja, der Bräutigam hat von sich aus nicht den Mut gehabt, ein Ja sein zu lassen. Er muss jetzt noch irgendwie auf Gottes Hilfe rekurrieren und die Leute, die darauf
oder gestanden, man könnte auch sagen, sie hat ihn sich schön gebetet.
Ja. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe da so eine gewisse Strukturparallele, weil man dann auch nicht wusste, ja, braucht man das immer noch dazu zu sagen, dass quasi Gottes Hilfe und Gottes Geist natürlich ausschlaggebende Faktoren sind, damit man irgendwie da durchkommt oder so. Muss man das jetzt immer noch dazu sagen oder versteht sich das ein Stück weit auch von selbst, dass wenn jemand seine eigene Stimme sucht, dass er dann...
Ja, nee, aber, also, ja, dass, aber Manu, das war mir zum Beispiel selbst ganz, ganz wichtig bei der kirchlichen Trauung, dass wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe.
Ach, und zwar deswegen, ist jetzt interessant.
Weil mir völlig klar war, dass wir uns da was versprechen, was man sich nicht versprechen kann. Das ist um was geht, was wir eigentlich im Letzten dann nicht im Griff haben werden. Und dass, wenn das gelingen soll, was wir uns da beide erhoffen, dann braucht's ganz, ganz viel Gnade oder Glück oder whatever. Und deswegen war mir das sehr, sehr wichtig, dass ich nicht sagen muss, ja, ich will, sondern dass ich wirklich sagen kann, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, witzig. Ja, weil ich hab gerade umgekehrt, ich habe bewusst verzichtet auf dieses Ja mit Gottes Hilfe und gesagt, ja, das muss reichen, ja, ich will. Das ist eine Willensbekundung vor Gott und meinem Partner. Aber ich finde das jetzt spannend, wie du das verstanden hast, weil ich habe jetzt unsere Strophe eben auch so gelesen, so quasi, man bezeugt seine Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen und macht mit der letzten Strophe noch deutlich, dass man das aber selber ohne Gottes Gnade nicht hinkriegt.
Ja, weißt du, so. Ja, okay, aber schau mal, ich gehe halt von einer anderen Situation aus hier bei diesem Lied, oder? Ich stelle mir jetzt vor, das singt so in den 70er Jahren ein Teenager, oder?
Ja.
Und Teenager machen ja ständig, wie wir auch, aber wir betäuben es dann oder haben uns schon lange dran gewöhnt, die Erfahrung, dass sie eigentlich genau das, was sie sein möchten, nicht sein können.
Ja.
Also sie machen ja ständig diese Differenzerfahrung zwischen dem, was sie gerne wären und dem, als was sie sich dann selbst erleben, wenn man so will.
Ja, ja, ja.
Und deswegen lese ich dann diese Strophe eigentlich so als eine Keule, deswegen habe ich das Wort gebraucht, weil sie für mich quasi wie bedeutet, hey, und wenn dir das nicht gelingt, dann liegt es daran, dass du es aus eigener Kraft versuchst und zu wenig glaubst.
Ja, ja,
wenn
ja.
du nämlich glaubst, dass Jesus Sieger ist, auch in deinem Leben, dann pass mal auf, was da erst passiert. Und solange du das nicht siehst, ist vielleicht dieser Glaube einfach noch zu schwach.
Ah, ja.
Und dann wird der Glaube wieder so zu einem Leistungssport. Und deswegen habe ich das so aufgefasst. Ach so. Weil ich quasi wie schon davon ausgehe, das klappt ja eh nie. Also kein Teenager sagt, ja, hey, ich erlebe mich eigentlich die ganze Zeit immer als wahnsinnig lebendiger Fisch, der da seinen Weg geht. Sondern das ist ja genau diese Scheißzeit, wo du die ganze Zeit überhöhte Ziele hast, an denen du zerbrichst und die eh nicht klappen, und so stark auf Bestärkung und andere Menschen und ihre Gnade und Barmherzigkeit angewiesen bist. Also mindestens bei mir war das so und in meinem ganzen Freundeskreis auch, dass ich einfach denke, ja, das Scheitern ist doch die Grunderfahrung, jemand hat, wenn er dieses Lied singt.
Ja, ich gebe dir an dem Punkt absolut recht. Und ich glaube, mir ist jetzt gerade bewusst geworden, wie paradox eigentlich die Situation ist, wenn eine Jungschar mit vereinten Kräften dieses Lied singt, weil ich gemerkt habe, dass ich den Mut, dieses Lied zu singen oder die Freude an diesem Lied eigentlich genau dann empfunden habe, wenn ich eben nicht als Einziger gegen den Strom schwimme, sondern mit 50 anderen Jungschärlerinnen und Jungschärlern in einem abgeschlossenen Raum für uns, wo uns keiner sieht, von außen, das quasi singen kann und mich eigentlich eigentlich wieder sehr behaglich fühle in meiner kleinen christlichen Bubble. Und an der Schule selber ist es mir doch zugegebenermaßen sehr schwer gefallen, gegen den Strom zu schwimmen. Also das hat so etwas Paradoxes. So richtig herzhaft singt man das Lied dann mit, wenn man es mit anderen zusammenschwimmt und eben nicht der Einzige ist, der gegen den Strom schwimmt. Genau. So, ja.
Und es ist mega toll, im Jugendraum sich kurz als Elite zu verstehen, aber auf dem Pausenplatz ist das schon lange vorbei.
Ja, ja.
Im Jugendraum mit den 30 anderen, da ist man dann wirklich die Elite, die keine toten Fische sind. Aber während der ganzen Woche machst du die Erfahrung, dass du mindestens ein halbtoter Fisch bist.
Ja, genau. Ja, also und das ist jetzt aber ein gutes Stichwort, um diese Kritik, die muss ich schon auch anbringen. Das ganze Lied atmet so einen gewissen, einerseits einen gewissen Kulturpessimismus, also da draußen, da sind nur tote Fische, die da stinkend den Fluss runtertreiben, und auch einen gewissen Elitarismus, also wir sind zusammen die lebendigen Fische, wir schwimmen gegen den Strom, wir sind anders und so, wir haben den Mut, uns von der Masse abzuheben, und die anderen, die gehen eigentlich quasi kollektiv, fahren die zur Hölle, so ein bisschen. Das ist so
oder haben quasi ein Leben, das weit hinter seinem Potenzial zurückbleibt, etc., oder? Es zeigt auch eine gewisse Blindheit, finde ich, gegenüber kulturellen Pop- und Mainstream-Phänomenen, die vielleicht äußerst geistreich sind.
Ja.
Oder? Also wo man sagen kann, hey, aber da bricht doch gerade was auf, was eigentlich cooler ist als das, was in diesem Jugendraum passiert. Und vielleicht können wir davon ganz viel profitieren und lernen. Und vielleicht begeistert uns das im besten Sinn des Wortes.
Ja, das ist ein sensationeller Punkt, weil ich merke, wenn ich das Lied jetzt höre oder lese, dann wird mir doch bei aller Ermutigung, seine eigene Stimme zu finden und den Mut, gegen die Masse aufzustehen und so, bei allem wird mir doch irgendwie eng ums Herz. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich diesen Blick auf die Welt jahrelang irgendwie eingeübt habe. Ein Blick, der letztlich sehr missgünstig und verdächtigend ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, da draußen, ist eben nicht die Sphäre der Gegenwart Gottes und des Wirkens des Geistes. Da draußen ist es irgendwie düster. Ich kann mich sogar erinnern an ernsthafte Diskussionen, die ich geführt habe in meiner Gemeinde, in meiner Jugendzeit und dann bis ins evangelikale Theologiestudium hinein. Diskussionen darum, ob es Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht Christen sind, die nicht an Jesus festhalten, ob es diesen Menschen überhaupt möglich ist, in einem qualifizierten Sinne zu lieben, also andere Menschen zu lieben, oder ob nicht alles, was in dieser Welt Liebe genannt wird, letztlich eigenmächtige, selbstsüchtige Suche nach Anerkennung oder Wertschätzung. Und das haben wir ernsthaft diskutiert. Und im Nachhinein friert mich beim Gedanken, dass es mir nicht möglich war, Dinge zu sehen in dieser Welt, diese vielen Menschen, die andere lieben, diese Momente, in denen Gerechtigkeit geschieht, in denen etwas Schönes entsteht und so weiter, weit außerhalb der Grenzen der Kirche, und dass es mir nicht möglich war, das anzuerkennen, weil ich quasi theologisch von vornherein so geframed war, richtige Liebe findet nur innerhalb der Kirche statt, so, das ist schon unheimlich irgendwie.
Ja, das finde ich, ich glaube auch, dass wir heute noch Auswirkungen davon erleben. Also wenn wir, jetzt nicht bei dir, gell, Manu, sorry,
das habe ich nicht so gemeint. Also habe ich es auch gar nicht verstanden, aber danke für die Vorstellung.
Aber wenn wir uns vorstellen, wie sich gewisse Christinnen und Christen, und da würde ich jetzt schon sagen, am fundamentalistischen Rand sehr ja. viel stärker, als wenn wir jetzt über landeskirchliche Christinnen und Christen sprechen, wie die anfällig waren auf Verschwörungstheorien während der Corona-Zeit hereinzufallen und da plötzlich apokalyptisch geworden sind. Also einflussreiche Gemeindeleiter, die da wirklich haarsträubende Dinge gesagt haben und eine Apokalypse an die Wand gemalt haben, die ganz klar unterschieden hat zwischen den Schafen und den Böcken, um es jetzt mal so zu brauchen. Ja. Und immer ganz genau wusste, wer wo steht. Oder? Ich glaube, das ist ein Denken, das tatsächlich, ich mache nicht dieses Lied dafür verantwortlich, oder? Aber für dieses Denken ist so ein Lied nicht verantwortlich, aber mindestens es macht dich anfällig dafür. Immer etwas skeptisch zu sein. Also wenn alle 7 Bundesräte das sagen, dann muss doch da irgendwas faul sein. Wenn alle Mediziner sich da einig sind, dann kann das doch nicht stimmen. Weißt du, so diese Grundhaltung der Skepsis gegenüber der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsmeinung, die natürlich auch immer wieder historisch ihre Berechtigung hat, das will ich gar nicht absprechen, aber das jetzt einfach zu einem Prinzip an und für sich zu machen. Also das, was die meisten finden, kann nur der Irrweg sein, weil das Tor zum Himmel ist eng. Quasi so, oder? Das finde ich ein brandgefährlicher Gedanke, der das Christentum für ganz viele Menschen unattraktiv und unzugänglich macht, ohne dass man damit irgendwas gewinnt, oder?
Ja, ja. Und ich muss dir leider beipflichten, dass ich denke, es gibt schon Strukturähnlichkeiten. Es gibt eine Anfälligkeit dieses Inside-Outside-Denkens, das jetzt in diesem Lied auch zum Ausdruck kommt ein bisschen. Drinnen die lebendigen Fische, draußen die tote Masse und so. Mhm. Es gibt schon eine Anfälligkeit für das, was man auch jetzt in der Pandemiekrise beobachten konnte. Also von den lebendigen Fischen, die gegen die tote Masse anschwimmen, zu den Querdenkern, die gegen die Mainstream-Medien wettern, ist es manchmal kein allzu großer Schritt. Also das, ich glaube, dass eine gewisse Anfälligkeit muss man zugestehen. Und das sollte ja auch, das sollte auch nachdenklich machen, wie du das gesagt hast, diese Weltwahrnehmung, die grundsätzlich einmal missgünstig auf andere Menschen, auf Regierung, Wirtschaft und so weiter blickt. Ich finde das eigentlich ganz traurig und gleichzeitig will ich auch nicht auf der anderen Seite auch nicht in eine Naivität kippen und das Gefühl haben, die haben alle immer nur das Beste für alle im Sinn. Das glaube ich natürlich auch nicht unbedingt. Also
klar. Weißt du, wenn ich das jetzt so mit Blick auf diesen Songtext mir überlege, oder, dann finde ich, ganz vieles davon kann ich mitgehen. Also dass es ein hoher Wert ist, den Mut zu haben, zu dem zu stehen, was einem wichtig ist und auch Verantwortung wahrzunehmen. Das finde ich alles ganz toll. Ich würde mir halt wünschen, dass diese dritte Strophe eher so in einer Zusage formuliert wäre, die dir quasi sagt, weißt du, auch wo dir das nicht gelingt und wo du nicht mehr schwimmen magst, ist da jemand, der dein Leben auszeichnet, einmalig und unendlich wertvoll macht. Also quasi eher dort nochmal Evangelium zu hören, um es jetzt so zu sagen, und quasi ein fröhliches Trotzdem und nicht etwas, was wieder als Druck verstanden werden kann oder zum Teil sogar muss.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Mir kommt dazu gerade in den Sinn, in einem Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehört habe, da ging es um Scheitern. Und da hat dann die Referentin, das war Christina Bruderek übrigens, mit der wir auch schon mal ein Gespräch geführt haben.
Ja, ich erinnere mich.
Ausgeglaubt. Und sie hat dann erzählt, dass es die Konferenz war genau an dem Tag, an dem sich jener Tag gejährt hat, wo die Kirche offiziell, wie ging das jetzt nochmal? Die Kirche hat an einem bestimmten Tag offiziell den Überläufern zur Zeit der Verfolgung und der Märtyrer quasi Absolution erteilt oder hat, weißt du, in Zeiten der Verfolgung, wenn Menschen quasi sich entscheiden mussten für den christlichen Glauben oder für den Tod oder so. Und dann gab es ganz viele, die halt den Mut nicht gefunden
die
haben,
leben wollten,
sich quasi im Angesicht des Todes zu Jesus zu bekennen und die dann eben von mir aus den, ich weiß ja auch nicht, was die von denen verlangt haben, dass sie den römischen Göttern noch einmal Respekt zollen oder ein Opfer darbringen, keine Ahnung. Aber es gab halt eine ganze Reihe von Menschen, die da eingebrochen sind. Okay. Und die Kirche hat die immer verurteilt und hat gesagt, es gibt kein Heil für Menschen, die dem Glauben abschwören im Angesicht von Verfolgung. Und an einem Punkt hat die Kirche quasi dieses Unheilsurteil zurückgezogen. Und die Christina hat im Zusammenhang mit Scheitern hat sie darauf aufmerksam gemacht und das auch gefeiert, dass die Kirche den Mut gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, wir reden wahrscheinlich von der katholischen Kirche, das ist wahrscheinlich schon lange her, aber dass sie den Mut gefunden hat, hier eben einen Spalt für die Gnade Gottes offen zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das kommt mir jetzt in den Sinn, wo du das erwähnst, weißt du, dass man eben auch dieses Evangeliumsgemäße, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir doch mal mit der Masse laufen, wenn wir den Mut nicht finden, zu unseren Überzeugungen zu stehen, auch dann und gerade dann sind wir ja nochmal umfangen von einer Gnade Gottes, die größer ist als unser Mut, weißt du?
Ja, genau. Und größer ist als der Mut, der fehlt, oder? Und das finde ich halt wirklich so, das, was ich liebe an dieser evangelischen und reformierten Tradition, dass ganz, ganz im Zentrum ein Glaube steht, der ein Geschenk ist und nicht etwas, das ich mir verdiene oder ein Muskel, den ich trainiere oder etwas, worin ich besser werden muss, sondern dass es ganz zuerst ein Geschenk ist und etwas ist, worüber ich mich freuen kann, wenn es da ist, aber nicht schuld bin, wenn es nicht da ist. So, oder? Ja. Und das hätte ich diesem Lied gewünscht, oder? Dass es diesen Gedanken in dieser dritten Strophe mehr ausdrücken könnte.
Ja, ich glaube, wir können.
Manu, ich glaube, es wird Zeit für Punkmusik, oder? Oder wollen wir noch sagen, wo das Lied hinpassen würde? Ja, komm, das machen wir noch. Wo passt das Lied hin? Wo würdest du es gerne singen?
Ach, das finde ich jetzt echt schwierig zu sagen. Ich würde jetzt mal sagen, sollte ich mich irgendwann einmal wieder in das Setting eines Jungscharlagers verirren und am Lagerfeuer um 22:30 nachts mich wiederfinden, nicht selber Gitarre spielend, weil das kann ich nicht, aber mit einem Gitarristen im Kreis. Und man hat gerade die Affen rasen durch den Wald gesungen oder das alte Haus von Rocky Tocky. Da könnte ich mir dann Sei ein lebendiger Fisch doch irgendwie noch vorstellen. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich glaube, wenn die dritte Strophe nicht wäre, dann fände ich das auch einen ganz schönen Zuspruch, wenn man es wirklich als Zuspruch und nicht als Anspruch versteht, bei der Taufe. Und es nimmt ja irgendwie auch nochmal das Wasser mindestens so auf, dass es etwas ist, worin wir eine bestimmte Freiheit haben. Und wenn man das betonen würde und das vielleicht auch in der Predigt noch Platz bekäme, dass man das so in dieses Licht drückt, dann könnte ich es mir da vorstellen. Ich selbst würde es, glaube ich, nicht mehr singen, weil ich finde immer, Texte, die du erklären musst, sind eigentlich nicht mehr wirklich lebendig.
Das war jetzt doch aber irgendwo sehr, sehr spannend, mit dir noch über dieses alte Lied zu sprechen. Wir kriegen jetzt bald einige Punk-Klänge zu hören. Nächste Woche geht's um ein Lied, das im Englischen zuerst verbreitet war und dann im deutschsprachigen Raum um sich gegriffen hat, nämlich Vater des Lichts, Father of Lights. Da werden wir uns nächstes Mal drüber unterhalten.
Dann wird es ganz besinnlich.
Dann wird es ganz besinnlich.
Wir sind ja dann auch schon nahe am Advent, oder?
Ja, habe ich auch so gerade gedacht.
Ja.
Ja.
Aber jetzt noch ein bisschen Punkrock, hä?
Noch ein bisschen Punkrock. Macht's gut, es war eine Freude. Man hört sich nächste Woche wieder.
Schwimmt gegen den Strom. Tschüss.
Ja, tschüss. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom.